Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Jakob, der Verdränger. Wir haben gesehen, dass die Geschichte Abrahams nicht irgendeine Geschichte ist, sondern sie veranschaulicht uns in sehr einprägsamer Art und Weise den Heilsplan Gottes. Abraham war gerufen, ein Segen zu sein für alle Nationen auf Erden. Und dieser Ruf steht immer noch da, um endgültig erfüllt zu werden mit den Menschen unserer Generation. Abraham sollte ausziehen aus seines Vaters Haus. Es bedurfte einer örtlichen und innerlichen Trennung. Die Begegnung mit Melchisedek war eine außergewöhnliche und bezeichnende für das Verständnis unseres hohen Priesters und Heilandes Jesus Christus. Die Neugeburt, durch welche Abraham durch den Glauben zu Gott kam, wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist das, was auch jeden anderen Menschen zur Vereinigung mit Gott bringt, der Glaube. Dann die Beschneidung, heute würde man sagen die Taufe, bestätigt die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Dann vermittelt Christus für die Gottlosen, so wie auch wir hier auf der Erde, damit wir Menschen so viel wie möglich erretten können. Und am Ende kommt die abschließende Glaubensprüfung, in der Abraham beweist, dass nichts zwischen ihm und Gott steht. Er ist das Bild für die letzte Generation, die 144.000, die auf alles verzichten, weil sie etwas Höheres und Besseres haben. Sie haben alles, was zwischen ihnen und Gott steht, entfernt. Jetzt kommen wir zur Geschichte des Isaak. Auch sie ist nicht eine gewöhnliche Geschichte, sie ist eine Veranschaulichung des Heilsplans Gottes. Auch ihm erscheint Gott und wiederholt ihm den Aufruf und die Bestätigung des Bundes mit Abraham, dass er ein Segen sein soll für alle Nationen auf Erden. In dem Leben des Isaak finden wir jedoch einige zusätzliche Komponente, einige Details über den Heilsplan Gottes. Wir finden hier eine sehr bemerkenswerte Heirat. Dann finden wir die Kinderlosigkeit der Rebekka, der Sohn der Verheißung und der Sohn nach dem Fleisch. Das sind einige Details, die zusätzlich zu der schon bekannten Geschichte durch Abraham Gott uns an der Geschichte mit Isaak zeigt. So, die Heirat und ihre Symbolik in der Bibel. Wir kennen die Geschichte, dass Abraham den Eliezer macht, dass er schwört, damit er dem Isaak eine Frau bringt von seiner Verwandtschaft. Und wir kennen die Geschichte, wie Gott das außergewöhnlich führt und wie dieser Eliezer die Frau bringt und der Isaak nimmt sie und heiratet sie. So, dieses Bild wird in der Heiligen Schrift benutzt als ein Bild zwischen der Übernahme eines Königreiches durch den König. Wenn ein König sein Königreich übernahm, dann wurde das mit einer Heirat beschrieben. So ist das auch in der Heirat des Königs Christus, der, wenn er sein Königreich einnimmt, dies als Hochzeit bezeichnet wird und er kommt auf diese Erde zurück, nachdem er sein Königreich im Himmel eingenommen hat. Weil er sagte sehr klar dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sonst würden meine Soldaten kämpfen. Aber da es ja nicht von dieser Welt ist, kommt Christus wieder auf diese Welt, nachdem er die Heirat vollzogen hat. Nun, die Braut ist die Hauptstadt des Königsreichs und das, sagt uns die Bibel, ist das neue Jerusalem. So, Christus heiratet das Reich, nicht seine Gemeinde, wie die meisten Menschen aus Unkenntnis annehmen. Er nimmt sein Reich ein. Und dieses Reich hat eine Hauptstadt und das ist das neue Jerusalem, wird auch genannt die Mutter unser aller. Und das Detail dieser Heirat ist wichtig zu verstehen. Es muss in der Verwandtschaft sein. Das heißt, der Eliezer musste aus der Verwandtschaft des Abraham eine Frau holen. Und das bedeutet, dass sowohl der König als auch das Reich muss aus derselben Hand kommen, und das ist die Hand Gottes. Das heißt, Gott macht Christus zum König und er bereitet auch eine Stadt seinem König vor, in dem dann die Erlösten wohnen werden. So, die Heirat ist eine Symbolik der Übernahme des Königreichs. Die Braut ist die Hauptstadt und es muss aus einer Hand kommen. Deshalb war es so wichtig, dass die Heirat in der Verwandtschaft war. Der Abraham heiratet seine Schwester, gleichen Vater, verschiedene Mütter. Der Isaak, der Sohn des Abrahams, soll seine Cousine heiraten, weil es muss aus derselben Verwandtschaft sein. Das heißt, die Symbolik muss eingehalten werden, so wie der König als auch das Königreich Gottes Werk sind. So ist das hier sehr schön veranschaulicht worden. Dann müssen wir uns die Kinderlosigkeit der Sarah und der Rebekka ansehen. Warum waren diese zwei Frauen kinderlos? Warum musste sowohl der Abraham die Verheißung bekommen, dass seine Frau Kinder, einen Sohn gebären sollte, nachdem sie nicht einmal mehr fähig hatte und keine Menstruation? Und warum musste der Isaak lange warten und beten, dass Gott den Leib der Rebekka öffnet? Die Bibel sagt uns Folgendes in Galater 4, 26, 27. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. So, Sarah und Rebekka versinnbilden Jerusalem. Sie versinnbilden die Hauptstadt, die die Braut ist. Wir finden das im Neuen Testament, in Johannes, in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 21. Da wird uns sehr deutlich gesagt, ab Vers 9, und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen voll hatten, der letzten sieben Plagen, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir das Weib zeigen, die Braut des Lammes. Und führte mich hin im Geist und auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, herniederfahren aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem hellen Jaspis und so weiter, die Beschreibung der Stadt. So, das himmlische Jerusalem wird von Paulus als Mutter aller Erlösten dargestellt. Deshalb sagt die Schrift in Jesaja 54 im ersten Vers, dieser Vers, der steht, den Paulus zitiert in Galater, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Im neuen Jerusalem wurde kein Kind zur Welt gebracht. Im Himmel wurde kein Kind zur Welt gebracht. Und dennoch ist diese Stadt, die hier sagt, du wirst mehr haben wie die, die den Mann hat. Das heißt, sie wird verglichen mit einer Stadt oder mit einer Frau, die einen Mann hat und die Kinder gebärt. Sie, obwohl sie unfruchtbar ist, wird sie voll sein. So, die Unfruchtbarkeit von Sarah und Rebekka beweisen oder versinnbilden das neue Jerusalem, in dem kein Mensch je geboren wurde oder geboren werden wird. Sie wird aber dennoch unsere Mutter sein, weil alle Kinder, die dort eines Tages leben werden, sind Kinder der Verheißung. So, Jesaja 54, 17 sagt, das ist das Erbe der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr. So, Jerusalem ist das Erbe der Knechte des Herrn. So, um den Gedanken weiterzugehen, die geladenen Gäste zur Hochzeit sind die Kinder der Verheißung. Es ist nicht die Braut, die geladenen Gäste, weil das würde nicht passen. Es würde auch nicht passen zu den Gleichnissen, wo Jesus kommt zur Erde zurück, nachdem er das Reich eingenommen hat und seine Knechte prüft, damit er sieht, ob sie auch die Talente vermehrt haben, die er ihnen gegeben hat. So, die geladenen Gäste zur Hochzeit sind die Kinder der Verheißung. Es sind Kinder, die auf unnatürliche Weise der Mutter geboren sind. Weil auf natürliche Weise ist es nicht möglich, erlöst zu werden. Das ist entscheidend zu verstehen. Die Erlösung ist ein übernatürliches Werk Gottes. Die Herkunft derer, die im neuen Jerusalem wohnen werden, ist eine übernatürliche. Sie kann nur durch den Glauben, durch die Gnade Gottes entstehen. Keiner hat ein sogenanntes Anrecht auf diese Stadt, weil sie wird allein durch die Gnade Gottes jedem angeboten. Und das ist nicht auf natürliche Weise. Warum nicht auf natürliche Weise? Weil der Glaube, welcher sie zu Kindern macht, ist ein außerordentlicher, welcher in der Natur des gefallenen Menschen nicht existiert. Das heißt, nachdem Adam und Eva gefallen sind, wir werden uns das gleich nochmal anschauen, war keine Möglichkeit mehr zur Rettung, keine Möglichkeit mehr zur Verbindung zu Gott. Deshalb möchte Gott deutlich machen, die Erlösung ist ein Werk der Gnaden, das nichts sozusagen mehr mit den natürlichen Fähigkeiten des Menschen zu tun hat. Dass ein Mensch einen Glauben ausüben kann, um ein Kind des neuen Jerusalems zu werden, ist ein Wunder Gottes. Das heißt, es ist etwas Nicht-Natürliches in uns noch vorhanden. Deshalb sagt die Schrift in Römer 12, 3, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. So, es ist also eine Gnade Gottes und Gott hat jedem ein Maß dieses Glaubens gegeben, weil er gibt jedem die Möglichkeit zur Erlösung. Jeder aber, der dieses Angebot Gottes annimmt, nimmt es an durch das Maß des Glaubens, was ihm Gott gegeben hat, was auf übernatürliche Weise er es gemacht hat. Weil in unserer Natur gibt es nichts, was uns noch an Gott binden könnte. Das ist allein seine Gnade. Er kann aber nicht, weil er uns ja so geschaffen hat, dass unser Geist selber diesen Glauben ausüben muss. Aber dass wir überhaupt diese Fähigkeit haben, diesen Glauben auszuüben, den er uns zur Verfügung stellt, das ist Gnade. Ja, wir müssen ihn ausüben. Jerusalem wird bewohnt werden mit den Kindern der Verheißung, die allein durch den Glauben dahin gekommen sind. Deshalb ist das so entscheidend zu verstehen, was Gott uns in diesem ersten Buch der Bibel über den ganzen Heilsplan Gottes erklärt. So, Esau und Jakob, und wir lesen in Römer 9, Abvers 9. Denn dies ist ein Wort der Verheißung, da er spricht, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Nicht allein aber ist's mit dem also, sondern auch da Rebekka von dem einen, unserem Vater Isaak, schwanger ward, ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl. Nicht aus Verdienst der Werke, sondern aus Gnade des Berufes, war zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie denn geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was ist der Kontext in Römer 9? Paulus möchte, dass sein Volk, aus dem er stammt, die Juden, er ist aus dem Stamm Benjamin, erlöst werden. Er weiß, sie können nicht auf natürliche Weise erlöst werden. Auch wenn sie dem Abraham oder dem Isaak auf natürliche Art und Weise geboren worden sind, das heißt im Bild natürlich nicht natürlich, aber sie kommen als natürliche Erben, natürliche Nachfolger durch das Fleisch in die Existenz und sie sind sozusagen die Nachfolger, aber er sagt im Vers 6 von Römer 9, aber nicht sage ich solches, als ob Gottes Wort darum aus sei, denn es sind nicht alle Israeliter, die von Israel sind. Auch nicht alle, die Abrahams Same sind, sind darum auch Kinder. Kinder von wem? Kinder Gottes. Sondern in Isaak soll dir der Same genannt sein. Das ist nicht sind das Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern die Kinder der Verheißung werden für Samen gerechnet. Und jetzt folgen die Verse, die ich gelesen habe. So, es geht also darum, dass es in der Erlösung, die Gott ja darstellen möchte als dieses große Werk, nicht geht, dass etwas auf natürliche Art und Weise geschieht. Das heißt, die Nachfolger Isaaks sind nicht automatisch Kinder der Verheißung. Die anderen, dass der Ismael nicht ein Kind der Verheißung ist und die anderen Kinder, die er mit der Ketura hatte, das ist klar. Aber hier geht es um Isaak. Und Isaak hat ja auch die zwei Söhne. Und jetzt macht Gott, dass sie Zwillinge sind. Aber der eine ist geboren nach dem Fleisch und der andere ist geboren nach dem Geist. Das nicht, weil sie das so wollten, sondern weil das Gottes außergewöhnliche Gnade ist. So, um nochmal es klar zu machen, dass es hier nicht um Prädestination geht, dass es hier nicht darum geht, dass Gott bevorzugen hat, sondern dass es darum geht, dass Jakob und Isaak jemanden darstellen, und das ist Christus. Und der kommt nicht auf diese Welt auf natürliche Art und Weise. So, schauen wir uns nochmal das Erbgesetz an. Gott schafft Adam ein Leben. Aus ihm schafft er die Eva. Die sind durch den Glauben mit Gott verbunden. Sie werden geprüft und sie tun ihren Glauben auf Satan und Menschen. Dadurch trennen sie sich endgültig von Gott. Sie haben ihr Inneres verändert, denken, sie könnten Gott sein. Und damit ist Adams Leben, aus dem sie beide kommen, das heißt ein totes Leben. Es ist nicht mehr fähig, zu Gott zu kommen. Jede Geburt in dieses Leben ist eine Totgeburt. Kain und Abel haben keine Möglichkeit mehr, zu Gott zu kommen aus diesem Leben oder mit diesem Leben. Deshalb bringt Gott auf außergewöhnliche Art und Weise seinen Sohn in dieses Leben. So wie er verheißen hat, den Same der Frau. Aber er wird gezeugt von Gott durch den Heiligen Geist. Es ist das Kind der Verheißung. Es kommt in das tote Leben Adams. Und dieses Kommen in dieses tote Leben wird veranschaulicht durch den Isaak. Der Ismael ist das tote Leben. Der ist ein in Sklaverei geborenes Kind. Und Isaak versinnbildet Christus, der von der Freien kommt, wie Paulus in Galater sagt. Und dann kommt Jakob, der auch ein Bild für Christus ist. Und sein Bruder ist ein Bild für das tote Leben Adams. Isaak und Jakob versinnbilden den Heiland. Deshalb sind sie gewählt, weil der Heiland kommt aufgrund der Wahl Gottes, um den Menschen aus dem Tod zu erretten. Es ist nicht das Rufen des Menschen nach Hilfe. Es ist nicht der Wunsch des Menschen, erlöst zu werden. Nein, der existiert nicht mehr. Der existiert gar nicht. Es ist Gott selbst, der sich der Menschheit annimmt und verspricht, dass er über seinen Willen in dieses tote Leben kommt, um dieses tote Leben letztendlich zu reinigen von dem sündigen Natur, es zu töten und durch den Tod, es aus dem Tod herauszuholen in ein neues Leben durch die Auferstehung. Deshalb die Auferstehung Christi, weil alle Menschen sind totgeboren. Wenn wir das nicht verstehen, dann können wir die Schrift und besonders Römer 9, 10 und 11 auch nicht verstehen, weil dann werden wir sehr konfus sein. Und da gibt es viele theologische Auseinandersetzungen über die Prädestination, dass Gott prädestiniert. Nein, Gott hat einen einzigen Weg gefunden und der ist übernatürlich. Er kommt in dieses Leben, in dem er die Maria, in der Maria Christus zeugt. Und Isaak stellt nicht sich dar und Jakob stellt nicht sich dar, sondern er stellt diese außergewöhnliche Tat Gottes dar. Und Christus führt aus dem toten Leben in das Leben. Deshalb sagt er, ich war tot und bin lebendig. Aber er war tot von Geburt an. Weil er kam ja in ein totes Leben. Und hat aus dem toten Leben einen Ausweg durch die Auferstehung in ein ewiges Leben gemacht und geschaffen. Das ist Gnade. Das kann mit nichts anderes passieren. Und Isaak und Jakob stellen das neue Leben dar. Sie stellen das Leben, das auferstandene Leben Jesu dar. Sie sind genauso durch die sündige Natur durchgegangen, wie auch Christus. Christus hat sie überwunden. Sie überwinden sie auch im Glauben. Deshalb sind sie die Veranschaulicher des Lebens Christi auf Erden. So, dieses Leben kann jedem Individuum nur durch den Glauben und dieses Glaubensmaß hat Gott jedem Gläubigen gegeben, sodass keiner sagen kann, ich konnte es nicht erreichen. Weil Gott teilt das Glaubensmaß allen aus, wie viel jeder braucht, um aus diesem toten Leben in das lebendige Leben Jesu zu kommen. Und das ist dann das Ergebnis, dass nicht jeder etwas für sich höher hält. Weil wir können nichts tun, damit wir errettet werden, außer durch Gottes Gnade, durch seine Gnadengabe des Glaubens, dieses neue Leben annehmen und es uns zu unserem Leben machen. Mehr können wir nicht tun. Ja, dieses Leben wird aus dem Glauben dann, wenn wir es leben, Werke bringen. Ganz klar, weil Glauben bringt Werke, Ursache bringt Wirkung. Aber die Wirkung muss aus dem Glauben kommen. Sie muss aus dem neuen Leben kommen, nicht aus dem toten Leben mit den toten Werken. So Adam, Eva, Kain kommt nicht durch den Glauben, aber Abel und alle anderen kommen in dieses neue Leben. Und jetzt sagt die Schrift, Gott hasst das Leben des Esau und liebt Jakob. Er liebt also nicht eine Person. Hier geht es nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen zwei Personen. Er hat ja beide geschaffen. Und wir wissen in der Endzeit, dass die Nachfolger Esaus genauso viele erlöst werden, weil sie können durch den Glauben auch das neue Leben aufnehmen. So die Edomiter, wie sie sind, bekommen eine Chance, besonders einzugehen in die Erlösung. So, es geht hier nicht um Personen, wenn es geht, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Es geht hier um den Grundsatz der zwei unterschiedlichen Leben. Der eine stellt das eine dar, der andere das andere. Wir lesen jetzt diese Verse in Malachi, Kapitel 1, ab Vers 2. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. So sprecht ihr, womit hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr, und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste und habe Edom sprechen und ob Edom sprechen würde, wir sind verderbt, aber wir wollen das Wüste wieder erbauen, so spricht der Herr Zebaoth also, werden sie bauen, so will ich abbrechen und soll heißen die verdammte Grenze und ein Volk, über das der Herr zürnt ewiglich. Das sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich in den Grenzen Israels. So, es geht doch hier nicht um ein Volk. Hier geht es um das, was tot ist. Das tote Leben, egal wie viel Werke es machen würde, es bleibt tot und daraus kommt nichts Gutes heraus. Deshalb hasst Gott dieses Leben. Er hasst nicht die Person. Er ist ja gekommen, um die Menschen aus diesem Leben rauszuholen. Aber das Leben selbst, in dem sich die Menschen befinden, ist vor Gott nicht angenehm. Deshalb, als Jesus sich hat taufen lassen im Jordan, da öffnet sich ja der Himmel und Gott spricht und sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Spricht er jetzt nur Christus an als den geliebten Sohn als Person oder die ganze Welt, für die Christus steht? So, lasst uns nicht in unserem Geist verirrt sein. Gott liebt diese Welt. Er hat die Erlösung erfunden. Er hat in Christus die ganze Welt, die ganze Menschheit angeschlossen. Und er hat in Christus dieses alte Leben ans Kreuz genagelt, weil es ja nichts kann. Und er schafft die Auferstehung aus dem alten Leben, sodass jeder, der an ihn glaubt, vom Tod zum Leben hinüberkommt. Ist doch selbstverständlich, dass Gott das alte Leben, das tote Leben Adams hasst, dass das nicht angenehm sein kann vor ihm. Und es ist selbstverständlich, dass Gott das neue Leben, in dem niemand mehr sterben kann, in dem niemand sich mehr täuschen kann, liebt. So, nochmal die Frage. Kann der Mensch in seiner alten, angeborenen Natur Gott anbeten? Weil es geht ja um Anbetung in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und der babylonische Wein oder die babylonische Lehre sagt, ja, deshalb werden die Religionen zusammengebracht, deshalb macht man alles Mögliche, um Gott zu gefallen, während dies völlig unmöglich ist. Niemand kann Gott in seiner alten, angeborenen Natur anbeten. Er kann sich an Gott nicht binden. Das Opfer Kains beweist es. Der erste Mensch, der geboren wurde von Adam und Eva, er kam in der sündigen Natur und brachte sein Opfer. Er brachte was von sich. Er ging nicht in das Opfer, das Gott vorbereitet hatte, ein, was versinnbildet ist durch das Lamm und jetzt versinnbildet ist durch Isaac und Jakob. Nein, er ging nicht in dieses Opfer ein. Er brachte sein eigenes und war dann beleidigt, dass Gott es nicht annahm. So das Opfer Kains beweist, dass von Anfang an niemand in der alten Natur zu Gott kommen kann. Es braucht eine neue Natur. Es braucht ein außergewöhnliches Eingreifen Gottes, dass der Mensch wieder Gott anbeten, das heißt wieder an Gott gebunden sein kann, damit er lebt. Deshalb ist die Botschaft des Engels aus Offenbarung 14, Vers 8 so wichtig. Und ein anderer Engel folgte nach, der sprach, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein der Hurerei getränkt alle Heiden. Das heißt, sie ist gefallen. Man kann aus ihr nichts erretten. Sie ist die Gottlosigkeit. Sie ist all das, was dem Menschen auf natürliche Art und Weise geboren ist. Deshalb kommt die Stimme aus dem Himmel, die sagt, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfangen etwas von ihren Plagen. So, es ist eindeutig und klar, der Mensch kann in seiner alten, sündigen Natur Gott nie anbeten. Er braucht ein neues Leben. Jesus spricht zu seinem Jünger in Johannes 14, 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und wie viele Religionsleute zweifeln diesen Satz an und sagen, ja, wieso ist Christus so ausschließlich niemand? Nun, wenn es einen anderen Weg ginge, würde man ja gehen. Aber es ist nichts vorhanden im Menschen, das ihn wieder an Gott binden könnte. Er braucht den Tod des alten Lebens. Und er braucht ein neues Leben. Man tötet das alte Leben und kommt in ein neues Leben. Das ist das Leben Jesu. Das kann man nur durch den Glauben tun. Und am Ende, wenn Jesus Christus kommt, empfangen wir es in der Realität. Jetzt übernehmen wir es im Glauben und sind jetzt schon die Bewohner, die neuen Bewohner und Staatsbürger des himmlischen Reiches, des Reiches Christi, und haben unsere Hauptstadt, die Braut Christi, das neue Jerusalem, zu unserer Mutter. Jakob beweist, dass er die sündige Natur hat. Wieso? Er betrügt seinen Vater. 1. Mose 27, 18, 19. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach, mein Vater. Er antwortete, hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh auf, setze dich und iss von meinem Wildbrett, auf das mich deine Seele segne. Jakob ist ein sündiger Mensch, genauso wie Esau. Es war die Wahl Gottes, dass er ihn als Bild nimmt für den in Sünde gefallenen Menschen, damit er darstellt, wie schlimm die Sünde ist und wie Gott dennoch durch die Gnade diesen Sünder als Bild nimmt für die Erlösung. Als ihn sein Vater wegschickt, dass er auch heiratet, jemanden aus seinem Volk, weil diese Geschichte mit der Heirat ist sehr bezeichnend, weil der Esau heiratet zwei Frauen dort von den Kanaaniten. Und die Bibel sagt, dass das machte Isaac und Rebekka viel Herzeleid. Und der Jakob soll keine Frau heiraten von diesen, sondern aus der Verwandtschaft, sodass er das Bild wieder erfüllt, wozu er gerufen wurde. Auch Esau macht so eine halbe Bekehrung, indem er dann zum Ismael geht, seinem Onkel, und heiratet als dritte Frau dessen Tochter. So, der Jakob flieht und geht nach Haran zu seinem Onkel, um dort seine Frau zu heiraten und auch von dem Zorn seines Bruders wegzukommen. Und unterwegs träumt er einen Traum. Und ihm träumt, und siehe, ein Leiter stand auf der Erde, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr Abrahams, deines Vaters, Gott und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag, und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in das Land, denn ich will dich nicht lassen, bis dass ich tue alles, was ich dir geredet habe. Das ist, wenn wir so das lesen, dieser Mensch, der aus seiner sündigen Natur seinen Vater betrügt. Und wir wissen, auch weit unterwegs ist er noch nicht ein Heiliger. Aber in der nächsten Betrachtung werden wir sehen, dass dieser Mann umgewandelt wird in seinem Herzen und tatsächlich der Sohn der Verheißung wird, der dann Christus auch richtig darstellt. Aber Gott verheißt ihm, dass er mit ihm ist. Das hat nichts mit seiner Art und Weise zu tun, weil er ist, so wie jeder Mensch in diesem toten Leben geboren und kann nichts daraus bringen. Aber dass er zum Vorbild des Erlösers wird, wie wir sehen werden, ist allein die Gnade und das Wirken Gottes. Und er geht dann nur darauf ein. Er muss darauf eingehen, weil ohne Glauben ist es nicht möglich. Aber er geht da nur hinein. Er nimmt das nur an. Aber auch diese Annahme, wie wir gesehen haben, ist etwas Übernatürliches. So, wir stehen am Ende dieser Zeit. Und in diesen letzten Tagen bis zur Wiederkunft Jesu müssen alle Menschen sich endgültig entscheiden. Gott bietet immer noch das neue Leben Jesu, ein ewiges Leben jedem Menschen an. Jeder, der es annimmt, kann es nur annehmen aus Glauben und wird in seinem Herzen frei. Und seine Werke der Liebe werden beweisen, dass er frei ist, weil man kann ihm nicht mehr befehlen. Man kann ihn von außen weder mobben, noch steuern, noch beleidigen, noch verletzen, weil er hat das neue Leben Jesu aufgenommen, wo der Selbstbetrug entfernt wurde und er lebt in der Gnade Gottes, hier und jetzt schon in der Freiheit. Das ist die Gnade Gottes, die Gott jedem Menschen anbietet und in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte in einem großen Aufwand allen Menschen gleichzeitig sozusagen in einer kurzen Zeit den Ruf gibt, sodass sich jeder endgültig entscheiden kann. Satan, der Herr über das tote Leben Adams ist, der versucht natürlich das Gegenteil, die Menschen im Tod zu halten, im Irrtum, in der Finsternis. Aber er hat ausgedient, auch wenn viele Menschen ihm noch folgen werden, sein Reich geht mit schnellen Schritten dem Ende zu. Und das ganze Ausmaß dessen, was das Böse tut, wird sich besonders in unseren Tagen zeigen. Gott muss es offenbaren, uns und der ganzen Welt, wohin es führt, wenn man etwas für sich selbst will. Wohin es führt, wenn sich ein geschaffenes Wesen sich für Gott erklärt und über andere herrschen möchte und sich selbst im Mittelpunkt hat. Und damit die Trennung sichtbar vollzogen werden kann, werden seinen Nachfolgern wie ein Sklavenstempel eine neue Identität aufgedrückt, die sie aufnehmen müssen, damit sie noch Leben kaufen, verkaufen können. Tun sie das nicht, werden sie von der Gesellschaft ausgeschlossen. Die Freien haben kein Problem damit, weil sie brauchen von niemandem nichts. Sie leben von Gott allein und werden beweisen durch ihre Freiheit, dass sie mit nichts bedrängbar sind, dass ihnen niemand Angst machen kann, weil sie werden sein wie der Tau des Himmels, wie der Prophet Zephania sagt. Sie werden unantastbar sein, weil sie die Kinder Gottes sind, die Kinder der Verheißung. Ich möchte auch mit diesen Kindern zusammen das erleben und ich hoffe, du auch. Amen.